Keine Angst vor der Angst, sich selbst zu verlieren. In der Lebenshilfe heute geht es um eine Krankheit, die von der immer mehr Menschen, vor allem ältere Menschen, betroffen sind, die Alzheimer-Demenz. Durch diese Sendung begleitet sie Gabi Fröhlich und ich heiße sie ganz herzlich willkommen. Wenn der Haustürschlüssel unauffindbar ist und der Name der Nachbarin einem auf einmal partout nicht einfallen will, dann ist das zunächst einmal kein Grund zur Panik, denn solche zunehmende Vergesslichkeit im Alter gilt als normal. Demenz ist mehr. Einstmals banale Alltagsübungen wollen einem auf einmal nicht mehr gelingen. Die Spülmaschine in Gang setzen, wie geht das noch einmal? Vielleicht kann man ein ganz simples Wort einfach nicht mehr finden oder steht vor dem Bäcker und erinnert sich plötzlich nicht mehr an den Weg nach Hause. Also solche Beeinträchtigungen sind umfassend und das macht Angst. Alzheimer-Symptome, mögliche, gehören abgeklärt und das können wir hier in einer Lebenshilfesendung natürlich auch nicht abschließend tun, aber wir wollen uns doch etwas intensiver überhaupt mit dieser Krankheit befassen. Etwa die Hälfte aller Deutschen gibt ja bei Umfragen an, Sorge vor einer möglichen Alzheimer-Demenz zu haben. Denn es stellt sich dann auch die Frage, wer bin ich eigentlich, wenn ich selbst meine nächsten Angehörigen nicht mehr erkenne, wenn ich eigentlich kaum noch etwas über mich selbst weiß oder mein Verhalten vielleicht kaum noch steuern kann. Was bleibt denn dann noch von mir übrig? Keine Angst vor der Angst, sich selbst zu verlieren. Darüber sprechen wir in der kommenden Stunde mit Frau Dr. Ursula Sottong. Sie ist Leiterin der Fachstelle Demenz bei den Maltesern und hat sich selbst rund 10 Jahre lang um ihre eigene an Demenz erkrankte Mutter gekümmert. Herzlich willkommen, uns zugeschaltet aus Köln, Frau Dr. Sottong. Hallo.
Ja, hallo.
Frau Sottong, die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft schätzt, dass in Deutschland rund 1,6 Millionen Menschen mit Demenz leben. Und da unsere Gesellschaft ja immer älter geworden ist, nehmen auch solche Krankheiten wie Alzheimer-Demenz zu. Den meisten Demenzerkrankungen liegt Alzheimer zugrunde. Was ist denn das Besondere an dieser Form von Demenz?
Also es gibt ja in dem Bereich der Familie Demenzen unterschiedliche Krankheitsbilder. Die Alzheimer-Demenz ist eine Form, die vor allem bei alten und hochaltrigen Menschen auftritt. Wir sind ja heute noch gar nicht in der Lage zu sagen, wie das entsteht. Wir beschreiben Phänomene. Wir sehen, dass eben bei den über 90-Jährigen etwa ein Drittel der Menschen eine Alzheimer-Demenz entwickelt. Es gibt unterschiedliche Vorstellungen, möglicherweise weil das Gefäßsystem sich verändert, möglicherweise sind es doch Viren, die wir im Laufe des Lebens erlebt haben. Also die Wissenschaft ist heute breit aufgestellt. Es ist halt, wenn wir die Demenz nehmen, es sind etwa 60% der Menschen, die eine Demenz entwickeln, die eine Alzheimer-Demenz haben. Und der Name, das ist eigentlich ganz interessant, stammt von einem Arzt aus Würzburg, Alois Alzheimer, der dieses Krankheitsbild vor 100 Jahren als erster beschrieben hat, und zwar nicht bei einer hochaltrigen Patientin, sondern bei einer Frau, die 56 Jahre alt war, Auguste Deter, und die diese typischen Symptome hatte. Und das Phänomenale ist, diese frühe Form der Alzheimer-Demenz ist selten, 1-2% nur, und das ist eine genetische Form, also eine, die familiär weitergegeben wird. Also Sie merken schon alleine bei den wenigen Sätzen, eigentlich für Ärzte ein spannendes Krankheitsbild.
Es gibt kaum etwas, was es nicht gibt anscheinend. Es gibt ja eine wachsende Sorge offensichtlich vor Demenz, vor Alzheimer-Demenz in der Bevölkerung. Es gibt auch Menschen, die, wenn sie anfangen, ein bisschen vergesslich zu sein, dann so panisch sind, dass sie sich irgendwie das Gehirn durchleuchten lassen, um nachzugucken, ob es da Veränderungen gibt und dafür auch sehr viel Geld hinlegen. Ist denn diese Befürchtung begründet?
Jein. Ich habe ja vorhin gesagt schon, dass wir mit zunehmendem Alter eine höhere Wahrscheinlichkeit haben. Wobei, wenn ich sage, dass gut 30% der über 90-Jährigen eine Demenz entwickeln, dann heißt das auch, dass um die 70% keine Demenz entwickeln. Also im Fußball wäre das 2-1. Also die Wahrscheinlichkeit, keine zu haben, ist immer noch größer, selbst im hohen Alter. Auf der anderen Seite haben wir natürlich die Situation, dass heute Menschen sehr alt werden. Also wenn Sie vor 50 Jahren mal jemand mit 100 angetroffen hätten, hat der Bundespräsident gratuliert. Oder wenn Sie gucken, wer noch eine Goldhochzeit gefeiert hat, wenn heute eine diamantene oder eiserne Hochzeit gefeiert wird, dann ist das nicht unbedingt mehr so eine Sensation. Und daran kann man erkennen, wie alt wir heute werden. Und wenn mit dem Alter die Demenzerkrankungen zunehmen, dann ist das eigentlich erstmal eine normale Entwicklung. Und natürlich können wir froh sein, dass wir so alt werden können und die meisten werden auch gesund alt. Das zweite ist, Vergesslichkeit ist auch nicht typisch im Alter. Wir haben nur andere Erinnerungsphänomene. Das, was erhalten bleibt bis ins hohe Alter, ist das Langzeitgedächtnis. Das werden Sie in den Familien erleben, bei Familienfesten, wenn alle zusammensitzen und dann plötzlich der Großvater anfängt zu erzählen, wie als er noch klein war, er mit der Kutsche über Land gefahren ist und so. Das sind dann die Geschichten, die wieder hochkommen und die sind auch fest verankert. Das, was schwieriger wird, ist das Lernen im Alter. Ein junger Mensch lernt 100 Vokabeln in 3 Tagen, da sitzen Sie als älterer Mensch ein bisschen länger dran. Oder wenn Sie mit Kindern Memory spielen, da brauchen Sie noch keine 80 zu sein, da haben Sie schon mit 50 Jahren keine Chance, weil das Gedächtnis der Kinder, das Kurzzeitgedächtnis, auch das bildhafte Gedächtnis viel schneller abläuft. Aber wir können uns trotzdem erinnern, wir brauchen nur mehr Zeit. Was in der Demenz, in der Alzheimer-Demenz dann typisch ist, dass diese Gedächtnisleistung, wo war ich gerade, wer hat mir was erzählt, dass das nach und nach verloren geht. Und das macht Angst. Das macht insofern Angst, als Sie, sag ich mal, sich verabreden mit dem Sohn, der Tochter oder dem Partner, wir gehen nachher Kaffee trinken und dann werden Sie abgeholt und dann sagen Sie, wie Kaffee trinken? Dann sagt der andere, ja, wir hatten uns doch verabredet und dann sagt plötzlich der Mensch mit Demenz, ja, das hat mir keiner gesagt. Und dann kommt diese Angst, ja, was passiert da eigentlich? Nun reicht es aber nicht, dass man nur diese Vergesslichkeit hat, dieses im Kurzzeitgedächtnis, weil es mehr als eine Ursache dafür gibt. Sie werden erleben, dass unter Stresssituationen, brauchen Sie noch gar nicht alt zu sein, Sie plötzlich gar nicht mehr wissen, was war das gerade. Typische Phänomene, da gibt es ganz viele Geschichten zu. Das Ehepaar liegt im Bett und sie sagt zu ihm, habe ich eigentlich das Bügeleisen ausgeschaltet? Ja, will ins Bett gehen und Tablette nehmen und so. Und dann kommt diese große Frage, ist das Bügeleisen jetzt ausgeschaltet oder nicht? Oder aber sie sind sehr belastet, haben vielleicht jemand, der schwer erkrankt ist, gehen raus, vergessen den Schlüssel mitzunehmen oder schließen nicht ab. Das sind klassische Situationen unter maximalen Belastungen. Und das, was junge Menschen schon kennen, ist das typische Blackout in der Prüfung, maximal vorbereitet. Und sie sitzen in dieser Stresssituation vor ihrem Prüfer und ihnen fällt nichts mehr ein. Das ist dann keine Demenz, das ist dann eine kurzfristige, stressbedingte Blockade des Kurzzeitgedächtnisses. Und das haben wir eben bei Erkrankungen, im Trauerfall und wo auch immer. Und jetzt ist es ganz wichtig zu sehen, ist es jetzt eine beginnende Demenz? Und wenn Sie natürlich Angst haben, dann haben Sie schon Stress, ja, dann haben Sie schon ein Problem, sich etwas zu merken oder nicht. Und dann reicht einfach diese Gedächtnisstörung nicht aus für eine Demenzdiagnose. Das ist ganz entscheidend. Zu einer Demenzdiagnose gehören noch andere Phänomene dazu. Und das kann man dann abklären und da hat auch jeder Patient ein Recht darauf. Dafür muss man kein eigenes Geld in die Hand nehmen, sondern da kann man zum Hausarzt gehen, sich überweisen lassen, zum Neurologen für eine ganz normale Abklärung.
Sie haben ja dann, Frau Dr. Sötterung, auch die Leute dann bei sich sitzen, die die Diagnose dann bekommen haben. Ja, es ist Demenz. Wie sind denn da die Reaktionen?
Also ich erinnere mich an eine Sprechstunde, wo Vater und Sohn kamen und der Vater, also noch mit einer beginnenden Alzheimer-Demenz, zu mir sagte, Sie sind doch Ärztin. Ja, habe ich gesagt, Sie kennen sich aus, das werden wir ja sehen. Und dann hat er zu mir gesagt, mein Arzt hat gesagt, ich habe eine Alzheimer-Demenz. Also allein an diesem Satz können Sie sehen, also wenn, dann ist es nur eine beginnende, weil er hat sich ja erinnert, was der Arzt gesagt hat. Und dann hat er gesagt, können Sie mir erklären, was das ist? Und dann habe ich das erklärt. Und dann war seine Frage, bin ich jetzt verrückt? Bin ich jetzt verrückt? Und ich habe dann zu ihm gesagt, wissen Sie, verrückt sein ist ja relativ. Ne? Als junger Mensch riskiert man manche Dinge, ist auch verrückt. Aber entscheidend ist, sie haben eine Erkrankung. Der eine hat einen Schlaganfall, der nächste hat einen Herzinfarkt, der dritte hat einen Diabetes, ist Unterschenkel amputiert, sitzt im Rollstuhl und sie haben eine Demenzerkrankung. Und dann sagte der zu seinem Sohn, da bin ich aber beruhigt. Ich bin nicht verrückt, ich bin krank. Und es ist ja lange diskutiert worden, soll man Demenz als Erkrankung definieren oder nicht? Oder bin ich dement? Das ist ja ganz was anderes. Aber zu wissen, ich habe einen Prozess in meinem Kopf, der nicht gesund ist, sondern krankhaft, pathologisch. Und das hat Folgen für mich in meiner Existenz, gibt mir Entlastung als jemand, der erkrankt ist. Ich bin dann hilfebedürftig, aber ich bin immer noch ich. Ich bin ich mit meiner Erkrankung und zeigt auch den Familienangehörigen, ja, der ist noch da, da gibt es bestimmte Funktionen, die ausfallen mit der Zeit, aber es ist immer noch dieser Mensch, mit dem wir immer schon leben.
Das ist also die erste Entlastung gewesen, ganz deutlich an diesem Beispiel eben, ich bin noch ich, eben mit einer Krankheit, die sich halt so oder so auswirken wird. Wie genau, das weiß man ja alles noch gar nicht, wenn es eine beginnende Alzheimer-Demenz ist. Wie ist denn hingegen die Reaktion der Angehörigen?
Ach, ich meine, das hängt natürlich immer davon ab, wie die Familie aufgestellt ist. Also jeder von uns kommt ja aus einer Familie und hat Familie. Und gerade wenn die Diagnose Demenz kommt, passiert ganz viel innerhalb der Familien. Und es gibt viel Angst. Was passiert jetzt? Können wir das leisten? Wie wird das gehen? Ich habe gestern noch eine Sprechstunde gehabt, wo dann die Tochter sagt, ja, aber ich habe gelesen, das kann jetzt 10 Jahre gehen. Wie kriege ich das hin? Ich habe doch selber Familie. Bei den Ehepaaren ist es die Angst, ja, ist es überhaupt noch der Mensch, den ich geheiratet habe? Meistens sind vor allem die Enkel ganz entspannt. Die sagen, ja, also unser Opa, der vergisst schon mal was, aber da reden wir halt 3-mal darüber. Und es ist natürlich die Frage, wenn es nicht die Alzheimer-Demenz ist, sondern wenn sie eine frühe Form der Demenz haben, zum Beispiel die frontotemporale Demenz, die ja die Menschen mitten im Berufsleben erwischt, dann kommen die Sorgen dazu, Angst um den Arbeitsplatz, Familieneinkommen, wenn es der Familienvater ist und solche Geschichten mehr. Also da passiert ganz viel. Besonders tragisch ist es immer dann, wenn die Person, die eine Demenz hat, so der Mittelpunkt der Familie ist. Also so, sagen wir mal, die gute Seele, die alles zusammenhält. Und dann kann man schon erleben, wie das auseinanderbricht. Ja, also so wenn die Familienmoderatorin, die Familienmutter oder Großmutter, die dann immer sagte, Mensch, also dein Bruder, du kennst ihn doch oder so, wenn das entfällt und dann so Probleme kommen, wer ist zuständig, wer übernimmt die Pflege, wer kümmert sich um die Finanzen und dann kann das zu ganz kräftigen Eskalationen kommen, wo die Familien auch viel Unterstützung und Halt brauchen.
Also es kann je nach Konstellation eine echte Herausforderung sein, diese Diagnose. Mir ist hängen geblieben dieser Satz, Frau Dr. Sutton, von Ehepartnern, ja, ist das überhaupt derselbe Mensch, den ich damals geheiratet habe? Das ist ja sozusagen die andere Seite der Medaille von dem Gefühl, wer bin ich noch, wenn ich nicht mehr, ja, nicht keinen Einfluss mehr habe auf das, was ich tue.
Also wir können mal gleich darüber reden, wie viel Einfluss ich darauf habe, was ich tue. Ja, aber jetzt vielleicht zu dem ersten Teil Ihrer Frage. Es gibt 2 Aspekte. Das eine ist, wenn wir heiraten, ist das Versprechen in guten wie in schlechten Tagen. Wobei alle hoffen, es gibt nur die guten Tage. Und die schlechten Tage sind nicht nur die, wenn man sich über die Kindererziehung in die Haare bekommt. Ich habe selber 3 Töchter und mehrere Enkel. Das ist schon ganz spannend, ne? Was man so als Ehepaar und Großeltern erlebt. Das andere ist, dass wir natürlich uns auf Augenhöhe begegnen und dann plötzlich feststellen, dass ich jetzt mich um jemanden sorgen muss. Da verändert sich meine Rolle als Partnerin, als Partner. Was aber, glaube ich, für uns aus dem Blick gerät, dass ich schon mal, wenn mir jemand sagt, also das ist nicht mehr die Frau, die ich geheiratet habe, dann frage ich schon mal, wie lange sind Sie denn jetzt verheiratet? Ja, 47, 48 Jahre. Und dann sage ich, sagen Sie mal, aber ich bin mir sicher, dass Sie als Bräutigam mehr Haare auf dem Kopf hatten und auch ein bisschen schlanker waren als heute. Dann guckt mich schon mal jemand an und sagt, ja, da haben sie wirklich recht, da war ich auch anders. Und dieses, das Leben ist Veränderung. Wir sind nie die, die wir gestern waren und werden auch nicht die heute sein, die wir morgen sind. Und das, was wir eigentlich gerne hätten, ist dieses Festhalten, dieser Moment, der so schön ist, um nicht enttäuscht zu werden. Auf der anderen Seite erleben wir ja schon, dass wir uns als Menschen dann immer weiterentwickeln, wenn wir herausgefordert werden. Und wenn wir herausgefordert werden, jemand neu zu entdecken. In der Demenz ist es halt so, dass dieser Mensch, der die Demenz hat, immer noch dieser Mensch ist, den wir kennen, dass wir aber viel mehr Zeit brauchen, um die demenzbedingten Symptome zu überwinden und in den Kern dieser Person eintreten zu können, in dieses, das, was ihn ausmacht mit seiner Seele. Das ist immer noch da, aber es ist so, ich sag mal, der Wall zwischen uns wird immer breiter und dann sind wir, die wir keine Demenz haben, gefordert, mit Geduld und Ruhe dem anderen eine Chance zu geben, uns wieder in sein Inneres hineinsehen zu lassen. Und wir, die wir keine Demenz haben, sind in der Regel ja ungeduldig. Wir wollen gleich los. Wieso hast du immer noch nicht deine Jacke angezogen? Und dann hat jemand plötzlich durch die Demenz Probleme, sich selber anzukleiden. Dann werden wir ungehalten. Dann gibt es eine Eskalation. Dann gibt es Streit. Und dann klappt das alles nicht. Und dann liegt es an uns zu sagen, wenn ich mit meinem Mann oder meinem Vater losgehen will, der braucht viel Zeit, dann starte ich halt nicht 5 Minuten vorher, sondern eine halbe Stunde vorher mit dem Ankleiden, damit dieser Mensch immer noch eine Chance hat, Dinge selber zu tun, sich seine Würde zu erhalten und das Gefühl zu haben, ich bin ja noch in der Lage, etwas zu tun. Und das ist natürlich im Alltag oft eine ganz große Herausforderung, sich immer wieder neu einzustellen, mitzuplanen und nicht das eigene Tempo zu leben. Und dann auch zum Beispiel zu kapieren, wenn jemand, es gibt ja Situationen, also ich finde immer diese Sprechstunden so interessant. Ich lege eigentlich viel Wert darauf, dass die Angehörigen mit ihrem demenzkranken Angehörigen kommen. Wenn dann jemand sagt, ich verstehe das gar nicht. Also meine Frau hat immer nur morgens zum Frühstück Leberwurst gegessen. Das isst sie jetzt nicht mehr. Jetzt will die immer Marmelade haben. Und da haben wir jeden Morgen Streit. Und dann sage ich dann schon mal, ja, und wo ist das Problem? Eigentlich ist Marmelade noch preiswerter. Ja, aber die war vorher nicht so. Und dann zu sagen, aber jetzt ist sie so. Das ist immer noch ihre Frau, aber die kann auch in ihrer Demenz mal ihren Geschmack verändern. Und sie merken, das ist eine Frage, wie großzügig gehen wir miteinander um und gestehen uns gegenseitig Veränderung zu. Und das ist eine Lebensaufgabe, nicht nur, wenn es um Demenz geht.
Das klingt für mich so, als ob die Demenz so etwas ist, was gegen den Strich unserer Zeit bürstet, uns gegen den Strich bürstet. Wir sind in einer Zeit, die ein großes, sehr großes Sicherheitsbedürfnis hat. Man möchte möglichst alles unter Kontrolle haben und gut planen. Und das geht dann auf einmal nicht mehr. Dann sind wir eine Zeit, die sehr eilig, sehr schnell ist. Auch das geht nicht mehr. Gibt es so etwas wie eine Botschaft der Demenzkrankheit an uns?
Ja, ich glaube schon. Also im Grunde genommen ist das wenn Sie mit Menschen leben, die eine Demenz haben, die ja sehr auf Schwingungen auch sind, also je mehr die Sprache verloren geht, umso mehr reagieren die ja nonverbal auch, die zeigen uns schon auch, was das Wesentliche ist und haben auch viel Humor dabei. Ich kann mich erinnern, meine Mutter hat ja wirklich 10 Jahre auch eine Alzheimer-Demenz gehabt und haben mit ihr ganz spannende Situation gehabt und ich kam dann zu Besuch und dann war eine Krankenschwester bei ihr im Krankenhaus und dann sagt die Krankenschwester zu mir, Sie haben aber heute einen sehr schönen Pullover an und dann strahlt meine Mutter sie an und sagt, ja, die kann sich das leisten, das ist eine reiche Frau. Ich war so konsterniert. Und dann habe ich gesagt, ich kann ja mal ihr Taschengeld verteilen. Und dann sagt die Mutti, nein, also Taschengeld kommt gar nicht in Frage. Das, ich meine, jetzt können Sie ganz empört sein und denken, wie kommt die dazu? Aber eigentlich ist das ihre Vorstellung gewesen und die hat mich dann angestrahlt, ne? Und dann habe ich mich zu ihr gesetzt und ich hatte wirklich einen schönen Pullover an und der war auch gar nicht so teuer. Und dann sagte nachher mein Mann zu mir, das war doch deine Mutter, wie du sie immer hattest, mit viel trockenem Humor. Und dann habe ich gedacht, stimmt, also die hätte das auch ohne Demenz gesagt, um mich zu necken. Aber ich war dann schon so empfindlich in der ganzen Situation, dass ich es überhaupt nicht mehr geschafft habe, meine Mutter mit ihrem trockenen Humor so zu nehmen. Und dann blinkte plötzlich das wieder durch, was wir immer an ihr geschätzt haben. Diese ruhige, freundliche Frau, die aber so mit diesem Humor andere auch schon mal auf die Schippe genommen hat.
Das heißt, man verbindet ja mit Alzheimer, Demenz irgendwie, das ist wie so ein dunkler Schatten, der sich über einen legt, eher Depression. Aber es heißt gar nicht, dass jemand, der an Demenz erkrankt ist, deshalb automatisch auch unglücklich ist.
Nee, ich meine, das, was man einfach sehen muss, in der beginnenden Demenz mischt sich oft die Depression mit der Demenz. Wenn Sie merken, Sie müssen sich alles aufschreiben, wenn Sie merken, Sie kriegen die Termine nicht auf die Reihe, wenn Ihre Umgebung Sie permanent korrigiert, weil irgendwas schon wieder schiefgegangen ist oder bevormundet. Gerade in der Anfangsphase, wenn dann die Angehörigen so sensibilisiert sind und sagen, du kannst das nicht und so, da brauchen sie keine Demenz haben, um aggressiv zu werden. Ne? Und dann eskalieren die Situationen. Das ist wirklich schwierig und macht traurig. Und dann kommt die Angst dazu, wo bin ich eigentlich? Oder sie gehen zur Tür raus und erinnern sich gar nicht, wie der alte Weg war. Und das macht Angst und das kann zu Depressionen führen. Das ist auch die Problematik in der beginnenden Demenz, dass man manchmal nicht weiß, ist es eine Depression oder eine Demenz. Und man muss als Arzt oder Ärztin diagnostisch sehr akribisch vorgehen, um das zu unterscheiden. Auf der anderen Seite ist es wirklich so, dass es ja auf den Moment ankommt. Und wenn die Sonne scheint und alle sagen, Mensch, was ist das heute, ein wunderschönes Wetter, dann kann das auch ein Mensch mit Demenz genießen. Wenn sie aber sagen, also in einem Jahr wirst du die Sonne nicht mehr genießen, weil dann kriegst du das gar nicht mehr mit, das ist dann schon hart. Also das ist wirklich eine Frage, wie werde ich aufgefangen? Und was wir ja erleben ist, dass je weiter die Demenz fortschreitet und je weniger realisiert wird, dass ich nicht so ticke oder getaktet bin wie der Rest der Welt, umso weniger bin ich auch traurig darüber, weil es ist ja kein Verlust mehr. Ich habe lange immer wieder Sonntagmorgens, mein Mann, der spielt nebenbei Orgel, ist eigentlich auch Arzt, aber spielt Orgel, in einem Pflegeheim morgens Frühstücksdienst gemacht, im Demenzwohnbereich. Wir wissen ja, dass gerade in der Altenhilfe an den Wochenenden zu wenig Pflegekräfte da sind. Und in so einem Demenzwohnbereich, wenn dann die Menschen morgens gepflegt werden und werden in den Frühstücksraum gesetzt und sitzen da so alleine, das funktioniert ja nicht. Und dann habe ich Frühstücksdienst gemacht, habe mich dann dazugesetzt. Und dann hat gesagt, also ich bin heute Ihre Servierkraft und Sie sagen, was Sie haben wollen. Ne? Dann wird dann zu viel Zucker genommen oder so. Und es waren wirklich interessante Stunden, weil in der Demenz ist es ja so, dass zwar das Kurzzeitgedächtnis immer weniger funktioniert, aber die Erinnerungen da sind. Und dann hatten wir morgens ein Bild von einem Pudel und plötzlich erzählt eine von den Bewohnerinnen, dass sie früher einen Pudelsalon hatte. Und wie sehr diese Pudel getrimmt haben. Und die nächste erzählt dann, also sie hätte immer Verbände gemacht. Und dann sagt die dritte, also das brauche ich heute nicht. Ne? Und wenn sie dann dazwischen sitzen und diese Zeit und Geduld aufbringen, dass die anderen sich entfalten können. Wir haben so wunderbare Frühstücksvormittage gehabt und dann sagten schon mal die Pflegekräfte, wenn sie da alle zusammensitzen, dann würden wir uns am liebsten dazusetzen, da ist richtig Leben. Wenn sie natürlich korrigieren, eingreifen und diese Menschen keine Chance mehr haben, das wird traurig. Und was dann eben auch eine Rolle spielt, wir sind ja oft geneigt zu sagen, Menschen mit Demenz leben in ihrer Welt. Das finde ich dann ganz besonders gefährlich. Wenn ich auf einem Stuhl sitze, dann sitze ich in dieser Welt, konkret auf diesem Stuhl und irgendwo anders. Was aber ein Moment ist, wenn ich dann plötzlich nicht mitbekomme, was da passiert, weil ich überfordert bin, weil mein Kurzzeitgedächtnis das nicht mehr leistet, dann gleite ich natürlich ab in Bilder der Erinnerung. Das geht uns aber allen so. wenn wir krank sind und liegen im Bett, dann kommen Bilder aus der Kindheit oder sie bekommen Besuch von einer Cousine und die erzählt, weißt du noch, als wir damals im Sandkasten da uns immer in die Haare bekommen haben. Und dann werden ja diese Bilder konkret, die werden ja ganz lebendig. Das geht uns allen so. Das ist ja der Schatz, den wir in unserem Kopf mit uns herumtragen. Und dann kommen plötzlich, dann verwischt sich für demenzkranke Menschen die Erinnerung mit der Gegenwart. Weil das ist eine Leistung unseres Gehirns, die wir aktiv vollbringen. Ich sitze jetzt mit Ihnen am Telefon, aber kann mich erinnern an meine Mutter, aber bin dann trotzdem in der Lage, mit Ihnen über Demenz zu reden. Und das ist dann für Menschen mit Demenz eine ganz große Schwierigkeit und das vermischt sich und dann heißt es ja, die leben in der Vergangenheit und dann sage ich, nein, die leben im Hier und Jetzt, die haben nur das Problem, immer wieder andocken zu können. Und je mehr wir in so eine Stresssituation mit ihnen kommen, umso mehr verwischt sich das. Und dann werden wir feststellen, es gibt in der Regel drei Möglichkeiten. So reagieren wir in der Demenz. Verlieren wir auf der Klaviatur an Möglichkeiten zu reagieren. Und wir haben klassisch drei Möglichkeiten in der Demenz. Jemand, der überfordert wird, zieht sich zurück und sitzt ganz still und guckt runter. Das ist manchmal für die Angehörigen die angenehmste Situation, weil die Mutter ist so lieb, die sitzt da und hört zu. Die zweite Möglichkeit ist, dass jemand in der Überforderung aufsteht und geht und dann zur Tür rausgeht und verloren geht, weil er nicht zurückfindet. Erleben wir oft. Und die dritte Möglichkeit ist, dass jemand dann aggressiv wird in der Überforderung. Und dann heißt es, Menschen mit Demenz sind aggressiv. Und dann ist es aber nicht die Aggressivität durch die Demenz, sondern die Aggressivität als Reaktion auf diese überfordernde Situation. Und wenn ich das dann weiß, ob ich jetzt Angehörige bin oder Pflegekraft oder Ärztin, dann muss ich mich immer fragen, wenn so eine Reaktion dann stattfindet, was war mein Anteil daran? Habe ich das provoziert durch mein Verhalten, durch eine Überforderung? Und was kann ich, und das ist jetzt das ganz Entscheidende, was kann ich beim nächsten Mal tun, um nicht wieder in dieser Situation zu rutschen? Weil der Mensch mit Demenz kann das nicht korrigieren. Das ist für ihn eigentlich die Hölle, ne? Er ist uns ausgeliefert.
Das bedeutet, dass eben wie eine Demenz, Alzheimer-Demenz für den Betroffenen verläuft, hängt ganz, ganz stark von seinem Umfeld ab?
Genau. Also wir, ich meine, die Frau von der Leyen, die ja jetzt auf Europaebene ganz wichtig ist, hat ja ihren demenzkranken Vater versorgt. Und hat mal gesagt, ihr Vater ist ja schon auch einige Jahre tot, Menschen mit Demenz können dann gut in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft mit uns leben, wenn zum Beispiel mein Vater an der Haltestelle in den Bus einsteigt, mit einem Knopf bezahlt und der Busfahrer sagt, ist in Ordnung, ich hole mir von ihrer Tochter das Geld zurück. Ich finde das ein wunderschönes Bild. Das kann nicht jeder Busfahrer sich von jedem, der einen Knopf abgibt, aus der Familie das Geld zurückholen. Aber das zeigt eigentlich, was unser Auftrag ist, um Menschen, ich sag mal, mit Einschränkungen, das trifft ja nicht nur Menschen mit Demenz, wir haben auch junge Menschen mit einer geistigen Behinderung oder so, ne? Das ist ja, wie können wir sie integrieren und was ist unser Beitrag, damit die jetzt sich da nicht schämen oder rausgeworfen werden, sondern damit wir sagen, wir stellen ein, soll ich mal sagen, so wie beim Artistennetz mit doppeltem Boden her, du kannst gar nicht abstürzen, wir sorgen dafür, dass du in deinem gewohnten Umfeld leben kannst. Und das, glaube ich, ist eine ganz große menschliche Aufgabe für uns alle.
Also die Erkrankung Demenz gibt uns einen Stopp mitten in unserer eiligen Zeit, in der Leistungsgesellschaft, auch in einer, in der wir einfach schnell gucken müssen, dass wir über die Runden kommen. Irgendwo doch eine heilsame Konfrontation für diejenigen, die mit einem Demenzerkrankten leben und vielleicht da auch herausgefordert werden, nochmal eigene Verhaltensweisen auch zu überdenken, auch wenn es, das hat Frau Dr. Sauton ja gesagt, eine Herausforderung wirklich bleiben kann, vor allem in Einzelsituationen mit der Erkrankung umzugehen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sprechen hier über das Thema Alzheimer-Demenz, keine Angst vor der Angst, sich selbst zu verlieren. Und Sie sind jetzt auch gefragt. 089 517 008 008 ist die Nummer zur Sendung. Es geht um Demenz, speziell Alzheimer-Demenz. Wir freuen uns, wenn Sie sich mit Ihren Fragen mit einschalten. Frau Dr. Sautong steht Ihnen auch für ganz praktische Tipps und Ratschläge zur Verfügung, wenn Sie mit Alzheimer-Demenz zu tun haben, auch in Ihrem verwandten Bekanntenkreis. 089 517 008 008. Wir freuen uns auf Ihre Anrufe. Sie hören die Lebenshilfesendung bei Radio Hureb. Wir sprechen heute mit der Leiterin der Fachstelle Demenz bei den Maltesern, Frau Dr. Ursula Sautong, über die Alzheimer-Demenz. Keine Angst vor der Angst, sich selbst zu verlieren, heißt der Titel. 089 517 008 008 ist die Nummer zur Sendung. Rufen Sie gerne an, wenn Sie Fragen an Frau Dr. Sautong haben zum Thema Demenz. Ich begrüße ganz herzlich als erste Hörerin Frau Gärtner aus Königsdorf. Guten Tag.
Hallo.
Jetzt hören wir Sie. Grüße Sie, Frau Gärtner. Hallo.
Ja, grüße Sie. Ja, also ich war unlängst im Krankenhaus, weil ich so Brennen am Kopf hatte. Und dann wurde festgestellt, Verdacht auf Demenz von Alzheimer-Typ. Und das Symptomatik demenzielle Entwicklung seit wenigen Monaten. Neuropsychologische Test mit Verdacht auf demenzielle Entwicklung, MoCA-Test war das. Ja, also was ich selbst noch feststelle an mir, das ist Vergesslichkeit, aber dass ich jetzt direkt demenziell werde, das glaube ich im Moment noch nicht, aber das wird im Krankenhaus dann so festgestellt und dass man nicht mehr Auto fahren soll und so weiter. Ja. Aber ich weiß nicht, wie schnell sowas vorwärts schreitet oder auch nicht schreiten muss. Es hat mir jemand gesagt, es gibt auch Tabletten, aber die vertrage ich nicht, war ich beim Neurologen. Und so, ja, weiß ich auch nicht, wie man das irgendwie ein bisschen stoppen kann oder dass es langsamer vorwärts geht. Vielleicht wissen Sie was.
Ja. Also so eine Diagnose ist ja schon ein Schock gewesen für Sie, oder?
Also ich habe gedacht, werde ich jetzt eingesperrt hier in meiner Wohnung, weil mein Mann ist schon lange gestorben, ich bin alleine. Und das war im Moment ein Schock, muss ich schon sagen.
Ja, ist es auch. Ich sage Ihnen mal, demenzielle Entwicklung, wir sind ja heute in der Lage, sowas zu diagnostizieren. Mhm. Aber für Sie ist ganz entscheidend, dass wenn es eine Demenz ist, sie in den nächsten Monaten nochmal neu untersucht werden. Also wir können so eine Diagnose nicht auf Anhieb stellen. Mhm. Wir werden mit Ihnen Testungen gemacht haben, wie es um Alltagsfähigkeiten geht und solche Geschichten.
Ich habe ein paar Fehler gemacht. Die haben in den Computer, haben sie mich Auto fahren lassen und so. Da habe ich eine Kleinigkeit übersehen und dann haben sie mich mal gefragt, was für Tag ist. Dann habe ich einen falschen Tag gesagt, weil ich im Bett gelegen bin. Mir war es auch egal, welchen Tag. Und da bist du gleich dabei.
Ja, also das, sage ich mal, das ist jetzt eine Situation, das würde man dann nach 6 Monaten sowieso wiederholen, um zu gucken, wenn Sie nicht im Krankenhaus sind und nicht krank sind, ob das noch so ist.
Aha, ja.
Also das ist schon mal wichtig, ne? Ja. Dann ist es so, wir können...
Meine Schwester war dement, aber deshalb muss ich ja nicht unbedingt sein.
Nee, das heißt, wie alt sind Sie?
Ich bin 78.
Okay, so entscheidend ist für Sie, wir können Demenzerkrankung nicht heilen. Wir können aber, jetzt geht es ganz wichtig, behandeln. Wir können entschleunigen.
Aha.
So, und was für Sie ganz entscheidend ist, dass Sie alles das, was Sie immer getan haben, beibehalten.
Ja.
Mhm. Ihre Tagesroutine, Ihre Arbeiten. Also, dass Sie im Grunde genommen das, was Sie gewohnt sind, auch weiter tun. Weil, dass Sie auch damit Ihr Gehirn anstrengen.
Ja.
Wir wissen ja, dass das unbeschäftigte Gehirn, also wenn man sehr viel alleine ist, mit sich selber redet, dass dann eine Demenz sich schneller entwickelt und auch verläuft.
Mhm.
Also dann ist es so, wenn Sie Medikamente nicht vertragen, wir haben Medikamente, das sind auch keine in dem Sinne heilenden, aber behandelnden Medikamente, die, wir nennen das die Alltagskompetenz, die Alltagsfähigkeiten unterstützen, dass sie auch wieder im Alltag besser zurechtkommen.
Ja.
Es gibt drei verschiedene dazu. Es gibt die auch als Pflaster. Das heißt, wenn Sie ein Medikament nicht vertragen, kann man ein anderes versuchen von diesen. Und da würde ich auch nochmal mit Ihrem Neurologen oder Hausarzt reden. Das ist eine Frage, man muss sich reinschleichen.
Ja.
Ist natürlich so, kein Medikament ohne Nebenwirkungen, das ist sowieso klar. Aber wir sehen, dass in den ersten Jahren der beginnenden Demenz das stabilisiert. Und wenn die nicht mehr reichen, haben wir noch ein anderes Medikament.
Mhm.
Und Sie müssen sich vorstellen, unser Gehirn, das ist ja ein Riesencomputer.
Ja.
Der hat eine Arbeitsplatte und eine Festplatte und so. Und die reden alle miteinander.
Mhm.
Und dann in der beginnenden Demenz, alles, was wir tun, geht immer als erstes, die Eintrittspforte ist unser Kurzzeitgedächtnis.
Ja.
Und übers Kurzzeitgedächtnis greifen wir auf alles das zurück, was wir erlernt haben.
Ja.
Und je mehr Sie jetzt Angst entwickeln und je mehr Sie das nicht tun, was Sie immer tun,
ja,
umso schneller geht dieser Weg bei Ihnen verloren.
Ja.
Also ist ja klar, ne? Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Weg im Garten, der ist schön und dann tun Sie gar nichts, dann wächst er zu und eines Tages finden Sie nur noch einen Trampelpfad. Ist dasselbe im Gehirn.
Mhm.
Ja, und von daher ist es wichtig, also zu gucken, ob die Diagnose sich in einigen Monaten bestätigt.
Mhm.
In jedem Fall mit Ihrem Arzt zu reden, ob er das Medikament wechseln kann.
Mhm.
Und dann in Ihrer Routine bleiben. Und so viel wie möglich auch selber tun. Auch wenn das mal nicht gelingt, nicht verzweifeln.
Mhm.
Und dann, ja, damit erhalten Sie sich das, was Sie im Alltag können. Meine Erfahrung ist, dass oft die Angehörigen, wenn so eine Diagnose im Raum steht, denken, der ist dement, da ist eh alles zu spät, der kann jetzt nichts mehr. Die Kölschen würden sagen, jetzt ist es passiert. Ich wohne hier im Kölner Raum, ne? Und in dem Moment haben Sie verloren. Es ist natürlich so, wenn Sie im Tennisclub spielen, dann sind Sie mit 35 schon in der Seniorenmannschaft, weil Sie nicht mehr so flott sind.
Ja, ja.
Ne? Deswegen würden Sie ja nicht sagen, Sie können kein Tennis spielen. Und es ist ganz wichtig, mit den Angehörigen darüber zu reden, dass sie ihre Dinge selber machen wollen. Und wenn mal was daneben geht, das kann jedem anderen auch passieren, dann ist das eine Frage zu sagen, dann ist das aber so.
Ja, das mache ich auch, weil ich allein wohne.
Ja.
Also mache ich schon noch, aber ich habe schon jemanden, der auch kommt. Oder wenn es mir nicht gut geht, der für mich kaufen geht.
Genau.
Ich dann schon, weil ich kann das schon immer abschätzen, ob ich jetzt heute selbst kann oder nicht kann.
Hm.
Und dann mache ich es aber auch selbst.
Ja, und dann sehen Sie zu, wenn Sie auch alleine leben. Es gibt ja auch Möglichkeiten, wo man sich mit anderen zusammensetzt. Also wichtig ist, mit anderen auch im Gespräch zu bleiben.
Ja, das habe ich schon per Telefon wenigstens. Also
ja, aber vielleicht gibt es auch in Ihrer Ecke, es gibt ja von verschiedenen Organisationen, also ich arbeite ja für die Malteser, Besuchsdienste oder Kaffeetreffs oder Ausflüge oder so, ja, damit Sie noch mal Anregungen von außen haben und nicht in Ihren vier Wänden immer weiter sich nach innen verschließen.
Ja.
Und wenn Sie Leute haben, die Sie besuchen kommen, dann bitten Sie doch darum, wenn Sie das selber nicht regeln können, ob die Sie unterstützen, dass Sie eben im Kreis mit anderen auch das Gespräch pflegen, damit Ihre Sprache auch nicht verarmt.
Ja, also das habe ich zum Glück mit der Sprache, habe ich kein Problem. Ich kann auch Sprachen, noch Englisch, Französisch und so weiter.
Ach, wie toll.
Das behalte ich mir auch bei. Und ich habe auch mit anderen Menschen, die ich unterstütze, also wenn die Probleme haben, das ist alles noch gegeben. Also das kann ich noch. Ja. Und die Tabletten, als er mir verschrieben hat, das war Memantine, März, aber die vertrage ich nicht. Ich habe nämlich viele Unverträglichkeiten und die kann ich.
Memantine jetzt schon?
Memantine
also,
mehr.
Ja. Aber reden Sie nochmal mit Ihrem Arzt. Es gibt verschiedene Medikamente.
Ja.
Und es gibt Pflaster. Es gibt die auch als Pflaster.
Das wäre besser, weil ich wirklich mit dem Magen immer Probleme habe.
Ja.
Da muss ich aufpassen.
Aber wenn Sie Ihrem Arzt halt nicht erzählen, dann weiß er es auch nicht.
Ja.
Also Ärzte sind auch Menschen.
Sie ja, ja.
müssen schon die Information von Ihrem Patienten bekommen.
Ja.
Mhm. Ja?
Okay.
Ja.
Und dann vielen Dank.
Vielen Dank.
Ich wünsche Ihnen viel Kraft und lassen sich nicht entmutigen.
Nein. Ich habe ja mein Gottvertrauen.
Ja.
Vielen Dank, Frau Gärtner, für Ihren Anruf. alles gut Ihnen, Gottes Segen. Und wir kommen jetzt in die Schwäbische Alb zu einer weiteren Hörerin, die sich anonym gemeldet hat. Hallo, grüße Sie.
Hallo, hier bin ich, ja. Ich habe eine Frage, und zwar beobachte ich bei meinem Mann, dass er sehr vergesslich ist. Er lässt die Lichter gerne brennen, macht die Türen nicht zu. Ich habe so das Gefühl, ich muss so Kindsmarkt machen bei ihm. Auch so mit Termine bis hier vergessen und so weiter. Jetzt bin ich aber gehemmt, ihm zu sagen, beginnt bei dir die Demenz? Oder wie kann ich ihm denn jetzt unterstützen? Was kann ich ihm denn helfen?
Also meine Erfahrung ist, das muss aber nicht so heißen, dass es stimmt. Wenn Sie das Thema Demenz auf die Tagesordnung bringen, kann es oft zu Widerständen kommen.
Ja, das denke ich mir.
So, was ich dann schon mal sage zu den Angehörigen ist, wenn Sie einen guten Hausarzt haben, dann reden Sie mit dem und sagen, ich bin mir gar nicht sicher, aber vielleicht können Sie beim nächsten Gesundheitscheck ein paar Tests mitlaufen lassen, dass wir einen Anhalt haben.
Ah ja.
Ja, und dann zu Ihrem Mann sagen, in einem bestimmten, wie alt ist Ihr Mann?
82.
Ah ja. Ah ja, der wird ja sicherlich auch einen Hausarzt haben oder so.
Ah, natürlich.
Genau. Und dass der Hausarzt dann sagt, wir machen jetzt einen großen Gesundheitscheck und so, wir machen nicht nur Blutbild, wir haben jetzt Testverfahren, um zu gucken, ob wir sie unterstützen können, ja, mit bestimmten Dingen. Und dann haben sie auch jemand, der, sag ich mal, objektiver die Situation einschätzen kann. Und für ihren Mann ist es auch einfacher.
Mhm.
Ja? Weil ich erlebe vielfach, wenn dann die Menschen hören, du könntest eine Demenz haben, gehen sie gar nicht mehr mit.
Genau, so habe ich auch die Angst, wenn ich das anspreche.
Ja, das ist ja auch klar. Ne? Ich sage immer, ich habe ja selber auch Kinder, und wenn die so klein ihr Gesicht zugehalten haben, dann haben die gedacht, weil sie nichts sehen, sehe ich auch nichts. Ne?
Ja. Ja, genau.
Das ist so Vogel-Strauß-Politik. Ja, wenn keiner sagt, dass ich krank bin, dann bin ich gesund.
Genau, genau. Ja, das ist ein guter Rat. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich. Ja, das werde ich so machen. Wir haben einen guten Hausarzt und wir haben auch ein sehr gutes Verhältnis mit ihm.
Ah, gut. Dann drücke ich Ihnen die Daumen.
Danke sehr herzlich, gell?
Ja.
Ja, wiederhören.
Ja, alles Gute Ihnen. 089-517-008-008 ist die Nummer zur Sendung. Hier geht es um Alzheimer-Demenz. Wenn Sie Fragen haben, können Sie gerne anrufen und mit Frau Dr. Sotong sprechen. 089-517-008-008. Frau Dr. Sotong, das war eben ich musste gerade ein wenig lächeln, nämlich die Symptome, die Dame beschrieben hat, eben, die erinnern mich sehr an meinen 15-jährigen Sohn. Also da sieht man wieder, wie das Leben doch immer wieder Veränderungen unterworfen ist. Ich hoffe immer bei uns, dass das zunehmende Alter es langsam regelt.
Ja, muss man mal. Also ich meine, die Weisheit wächst nicht unbedingt mit den Lebensjahren, ne? Das muss man einfach sagen. Wir Menschen sind halt, wie wir so sind. Wir sind so gebaut. Der liebe Gott wird sich schon was dabei gedacht haben. Wahrscheinlich, wenn wir alle gleich wären, so uniform, wäre es ihm auch ein bisschen langweilig. Also ich bin setze da immer darauf, dass er sich trotz allem an uns erfreut und uns schon mal beobachtet in unserem irdischen Leben. Das ist schon sehr spannend.
Eine Sache geht mir noch nach von dem, was Sie vorhin erzählt haben, eben dieses, dass der Umgang mit Demenzerkrankten uns so in die Gegenwart wieder zurückholt. Vielleicht können Sie da noch mal ein Beispiel sagen, wie es darauf ankommt, immer wieder ganz gegenwärtig zu sein. Nämlich das ist ja, glaube ich, das, was wir ganz wenig können und was uns im Übrigen auch oft in unserem Gebetsleben oder so im Weg steht. Nicht, dass wir immer schon weiter sind als da, wo wir gerade sind.
Also wir haben ja in der Demenz das Phänomen, also dass zu der Vergesslichkeit oft die Orientierungsstörung kommt, dass ich einen Tag-Nacht-Rhythmus verliere oder einen Raum nicht wiedererkenne oder Personen. Das ist eine Irritation. Wenn Sie jetzt zum Beispiel mit jemandem zusammenleben und plötzlich jemand aufsteht und sagt, ich gehe nach Hause, und Sie sagen, du bist doch hier zu Hause, und jemand guckt das alles an und sagt, ich gehe nach Hause, dann kann es sein, dass diese Person in ihrer Demenz in diesem Moment die aktuelle Realität nicht mehr als bekannt erkennt. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Ne? Sie leben in ihrer Wohnung 20 Jahre und plötzlich sagt jemand, nee, ich bin hier fremd, ich will nach Hause. Und dann kommt das ja, der will zu seiner Mutter und die ist sowieso tot und so, aber dann ist das wie so ein Flashback. Und dass dann zum Beispiel wir nicht anfangen zu diskutieren, du hast doch immer ja schon gewohnt und so, das hilft gar nichts, sondern zu sagen, okay, komm, wir gehen mal gucken. Und wenn man dann zum Beispiel mit so einer Person sich anzieht, einmal ums Haus geht und dann wieder zurückkommt, dann kann es in der Regel gelingen, dass ich dann wieder zu Hause ankomme, in der Wohnung, die mir vorher fremd war. Das ist für uns ganz merkwürdig, weil wir oft gar nicht verstehen, was da passiert. Oder aber jemand dann morgens um 3 Frühstück haben will, weil er Hunger hat und wir anfangen zu diskutieren, aber es ist noch Schlafenszeit. Und ich habe aber Hunger, dass ich dann nicht anfange zu diskutieren, der hat eine Demenz, der kapiert nicht, sondern dann sage, ja gut, dann kriegt er eine Kleinigkeit zu essen und kann weiterschlafen. Das sind in der Regel die kleinen Dinge, wo wir meinen, klären zu müssen. Manche sagen, wir müssen doch die Wahrheit sagen, wir können keinen belügen. Wo es aber darum geht, demjenigen, der jetzt irritiert ist, Halt zu geben. Und das kann sehr unterschiedlich sein. Was man eben auch erlebt, gerade noch in der Generation, die so hochaltrig ist, ich begleite ja auch Lourdes-Krankenwallfahrten, dass zum Beispiel die Teilnahme an den Messen, die ihnen ja sehr vertraut sind, auch plötzlich wieder einen Haltepunkt geben. Ja? Die Liturgie, die ich immer schon gekannt habe, die ist heute da, die ist gestern da. Also ich meine jetzt nicht die modernen Jugendmessen, sondern eine ganz normale Messe, die mich auch wieder einhüllt in das, was ich immer schon gekannt habe.
Also solche Haltepunkte immer wieder zu schaffen. Und ja, genau, wo die Vergangenheit sich mit der Gegenwart dann verbindet. Das ist
genau.
Da findet, wenn man schaut, dann findet man wahrscheinlich immer wieder etwas. Ich möchte jetzt gern eine Hörerin noch mit hineinnehmen, die uns aus dem Saarland anruft, ebenfalls anonym. Guten Tag.
Ja, guten Tag. Ich bin richtig. Ich bin die Dame, die aus dem Saarland ist.
Jawohl.
Ich wollte nur sagen, alles, was die Frau Doktor gesagt hat, habe ich miterlebt. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich mich auf den Kranken einlasse und mich ändern muss, nicht den Kranken ändern. Also der kann nicht mehr und ich muss mich ändern. Zum Beispiel, das war der Schwiegervater, den habe ich besucht, ich habe ihn oft besucht. Ich habe ihm alles mit können bringen zum Essen, er hat alles gegessen. Wenn einer von den Kindern oder die Frau gekommen ist, hat er nichts gegessen. Ich war immer so, oh, das Opa macht das, geht das und gefragt. Und da war ich mal hingekommen, da fragte er mich, was hast du denn heute geschafft? Ich war in die Kartoffeln. Sind sie dann schön? Da habe ich gesagt, nee, Opa, sie sind gar nicht schön. Also dann musst du sie waschen, dann werden sie schön. Und da habe ich gesagt, ja, nächstes Mal wasche ich sie. Dann war alles gut. Und dann sagt er, da oben ist ein Kartoffel, das war ein Ampel mit russischem Wein.
Ja,
der
ja.
hat Kartoffeln, wenn du die mal ausmachst, die zeigst du mir, die sind bestimmt schön. Ja, Opa, das mache ich, wenn wir den mal ausmachen, dann zeige ich dir die Kartoffeln. Und so habe ich mit dem geredet. Und die Schwiegermutter war dabei. Und da sagte ich, so kannst du doch nicht mit dem Opa reden. Und ich sagte, ja, ich rede so mit ihm. Du hast ja gemerkt, dass ich immer klarkomme mit ihm. Und da wollte ich die Leute ermuntern, sie sollen sich einstellen auf den Kranken.
Also es gibt eine sehr bekannte Ärztin in Schweden, die so vor 30 Jahren angefangen hat, mit Demenzpatienten zu arbeiten. Und die hat gesagt, der kranke Mensch ist unser Lehrer. Das ist das, was Sie sagen. Der zeigt uns, was er braucht, um leben zu können.
Und ich bin auch mal hingekommen, da hatte ich gefragt, ist er schon auf? Ich war eine Woche jeden Tag da. Und dann, nein, geh mal gucken, wie er vorne sitzt. Dann bin ich hingekommen, da saß er in der Ecke ganz nackt. Ich sagte, guten Morgen, Opa. Gott sei Dank, dass du kommst, dass ich endlich mal angezogen werde. Ich sagte, ja, jetzt ziehen wir dich an und dann ist alles gut. Und so war es dann auch. Mhm. Also ich konnte mich immer auf ihn einstellen. Warum, ich weiß es nicht. Ich habe immer gedacht, das ist ein alter, kranker Mensch. Er braucht Hilfe. Mhm. Ich umgestellt.
Ja, vielen Dank, dass Sie uns von Ihrer persönlichen Erfahrung erzählt haben. Dankeschön dafür. Und dann hören wir Frau Dr. Grund, die uns aus Rostock anruft. Frau Dr. Grund, grüße Sie. Guten Tag.
Guten Tag. Ich wollte eigentlich mal fragen, ob sich ein langjähriger Alkoholgenuss in kleineren Mengen auch auf die Demenz negativ einwirken kann.
Sind Sie Kollegin, wenn Sie Frau Dr.
Ja, Grund? Ja, ich bin eigentlich Internistin, aber ja. Bin 84 Jahre und habe also 15 Jahre keine Praxis mehr.
Ah, also das ist ja wie immer im Leben, ne? Das ist eine Frage der Dosis. Allzu viel ist ungesund. Die Franzosen schwören ja darauf, wenn man jeden Tag ein Glas Rotwein trinkt, ist gut für die Gefäße und man wird sehr alt. Was wir ja wissen ist, wir haben ja heute nur über die Alzheimer-Demenz gesprochen. Es gibt ja die sogenannten sekundären Demenzen und wir erleben ja unter anderem bei Alkoholikern schwere Demenzen.
Aha.
Ja, also der berühmte Korsakow ist ja eine alkoholbedingte Demenz.
Ja, das ist mir bekannt.
Ja.
Darf
und,
ich Sie mal unterbrechen?
Ja.
Und zwar, ich habe einen Mann, der also immer gerne ein bisschen was getrunken hat, ganz gelegentlich auch mal zu viel, aber regelmäßig ein oder zwei Flaschen Bier pro Tag. Und dann hatte er früher einen konzentrierten Alkohol, so zwei Gläschen am Tag. Und das hat er dann selbst gemerkt, dass er das nicht mehr so gut vertragen hat. Und dann hat er sich auf Kräuterlikör eingestellt.
Oh.
Aber auch immer die Gläser bis zum Rand voll und mindestens, ich will mal sagen, zwei am Tag regelmäßig. Und dann nachher ist er bis auf vier gekommen. Und ich habe dann auch das beobachtet. Und er hatte eine Demenz. Also er hatte auch Pflegestufe 3. Und es war irgendwie ganz schwierig mit ihm, weil er auch sehr aggressiv war. Und alles, was ich gesagt habe, das hat er in den Wind geschlagen. Und ich habe aber auch beobachtet, wenn er also weniger trinkt, nicht ganz weglässt, aber auf alle Fälle weniger, dann war es mit ihm also auch leichter umzugehen. Aber wenn er dann doch so dieses Maß, was ich vorhin sagte, getrunken hat, dann war es also schwierig. Und ich hatte so das Gefühl, er macht es einfach auch, weil er nicht mehr damit zurechtkommt, dass er das, was er alles immer früher gemeistert hat und gerne getan hat, nicht mehr konnte. Und dass ihm das so entglitten ist. Und dadurch hat er eigentlich sich dann auch mehr auf das Trinken hin konzentriert.
Es ist natürlich so, ne? Alkohol enthemmt. Und je mehr Alkohol, umso größer ist die Enthemmung, auch unabhängig von der Demenz. Das erleben wir ja hier bei uns auch im rheinischen Karneval oder so. Das ist ein Riesenphänomen, dass durch diese Alkoholmengen, die dann konsumiert werden, Verhaltensweisen an den Tag treten, wo andere denken, das kann doch gar nicht wahr sein. Und jetzt die Frage, ob das bei Ihrem Mann die Demenz ist, die alkoholbedingte oder der Alkoholspiegel. Ich meine, am Ende des Tages ist es ja die Frage, wie Sie damit zurechtkommen.
Ja, es war natürlich schwierig und ich bin auch immer auf ihn eingegangen, aber wir haben auch manchmal, Krach gehabt, weil es eben ganz schwierig mit ihm war. Und er hatte so auch einen Charakter, wo er also meinte, alles, was er macht, ist richtig. Und er hatte auch den Grundsatz, er lässt sich nichts verbieten. Und dadurch war es natürlich schwierig. Und ich habe dann mehr oder weniger geschwiegen, wenn ich gesehen habe, es nutzt doch nichts.
Ja. Oder haben Sie aber schwere Jahre hinter sich gebracht?
Ja, das habe ich. Und ich bin allein, also ich hatte keine Geschwister und unsere Verwandtschaft ist alles schon gestorben. Und ich habe aber einen Sohn und der ist aber entfernt, der wohnt in Augsburg. Und wir telefonieren regelmäßig und ich habe zwei ganz süße Enkelkinder und das ist alles das, was mich auch hochhält. Und mein Mann ist vor 2 Jahren gestorben. Und wenn ich nun so zurückdenke, dann denke ich eben auch an die Zeit, wo ich mit ihm gut leben konnte. Und das andere, das muss ich ganz ehrlich sagen, das verzeihe ich ihm, weil ich mir sage, vieles wusste er vielleicht auch nicht mehr, dass er so war. Und wenn ich meine Probleme so Freunden oder so erzählt habe, es gab nicht einen, der gesagt hat, ja, das hältst du aus, sondern jeder hat gesagt, warum trennst du dich nicht? Lass ihn doch sitzen. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, das hätte ich nie gekonnt, weil ich einfach mir gesagt habe, wenn ich jetzt es aufgebe, dann wird es noch schlimmer und dann verkommt er irgendwo. Und deshalb habe ich das nie gemacht, obwohl ich eben manchmal auch verzweifelt war. Und, und wir waren, kurz bevor er verstorben ist, waren wir 45 Jahre verheiratet. Wir haben relativ spät geheiratet. Und dann habe ich an unserem Hochzeitstag gesagt, du weißt du auch, dass wir heute Hochzeitstag, ja, vergiss es, war seine Reaktion. Und das sind natürlich Sachen, die mir eben auch sehr wehgetan haben.
Ja, klar, das ist bitter, ne? Ja.
Ja, Frau Dr. Grund, danke für Ihren Anruf. Es zeigt uns eben, es bleibt eine Herausforderung und jeder Mensch ist anders und dann entwickelt sich vielleicht auch eine Erkrankung mal mehr in die eine, mal in die andere Richtung. Danke Ihnen, alles Gute nach Rostock. Und dann hören wir noch aus Hövelhof Frau Fortströder. Guten Tag, hallo Frau Fortströder.
Guten Tag, hallo. Ich habe mal eine Frage. Und zwar, wir haben eine 86-jährige Tante, die ist seit 14 Jahren Witwe und die haben keine Kinder gehabt. Sie ist also vollkommen alleinstehend. Sie hat jetzt einen gesetzlichen Betreuer. Sie ist dementkrank und es ist festgestellt worden, dass sie nicht mehr alleine leben kann. Bis jetzt, also bis vor 9 Monaten, hat sie ganz alleine gelebt. Sie hat ein Haus, das ziemlich abgelegen ist. Und seitdem sie dann nicht mehr Auto fahren durfte, war sie komplett auf Hilfe angewiesen. Jetzt ist sie seit 9 Monaten im Seniorenheim und ist unglücklich ohne Ende. Sie weint sehr viel, sie ruft ganz oft bei uns an und sie will einfach nach Hause. Und sie könnte noch alles und sie könnte sich ja auch Hilfe holen. Ich weiß manchmal nicht, wie man damit umgehen soll.
Ich meine, das ist jetzt aus der Entfernung heraus sehr schwierig, ne? Wenn jemand nicht mehr alleine leben kann, dann ist oft die einzige Möglichkeit eine Pflege-WG. Wir haben heute auch Pflegewohnungen oder eine Altenhilfeeinrichtung. Und gerade in der Übergangsphase, wenn Menschen in ihrer Demenz noch realisieren, was mit ihnen passiert, das ist ein ganz langer Abschied. Die kann sie ja noch anrufen oder so. Das ist ja schon auch eine Form, dass sie noch weiß, was mit ihr passiert.
Ja.
Es ist natürlich durch die gesetzliche Betreuung sind ihnen auch die ja, und durch die gesetzliche Betreuung sind ihnen ja auch die Hände gebunden.
Ja, genau.
Die Frage ist halt, ob sie mit dem gesetzlichen Betreuer sich zusammentun und nochmal gucken, was man tun kann für sie. Manchmal ist es so, es gibt ja auch in den Einrichtungen so Besuchsdienste, man kann auch mit Studenten oder so, die dann ein paar Mal in der Woche sich nachmittags Zeit nehmen für Gespräche, für Spazierengehen. Man muss einfach mal gucken, was ist der Punkt, wo man ihr nochmal was Gutes tun kann.
Also wir kümmern uns regelmäßig um sie. Also wir sind so 2 bis 3 Mal die Woche nachmittags bei ihr und fahren sie mit dem Rollstuhl oder gehen mal ein kleines Stückchen mit dem Rollator. In der Zeit ist sie sehr glücklich.
Ja,
und wenn sie bei mir anruft und mir sagt, dass sie unbedingt nach Hause muss und so am Weinen ist, wenn ich sie dann besuche und mit ihr spreche, dann ist sie anschließend wieder ganz ruhig. Es geht jetzt nur darum, sie möchte auch gerne... Manchmal sagt sie auch, ich möchte nur noch einmal mein Haus wiedersehen. Sollte man das machen oder sollte man das absolut nicht machen?
Also es gibt in der Situation kein richtig oder falsch.
Okay.
Ist wie in so einem Versuchslabor Versuch und Irrtum. Sie sprechen mit der Wohnbereichsleitung, Sie sprechen mit dem Betreuer und es kann schief gehen. Es kann sein, dass es hinterher gar nicht zurück will, dass sie hinterher erstmal 1-2 Tage schläft und gar nicht reagiert. Es kann aber auch gut gehen. Das kann man nicht im Vorfeld bestimmen. Ja?
Mhm.
Es kann immer schief gehen. Das ist die Situation zwischen schrecklich und grausam.
Aha.
Ja?
Ja.
Also, aber auf der anderen Seite, wir Menschen sind, wie wir sind. Man kann es nur versuchen.
Okay.
Und das, was Sie sagen, ist, wenn Sie da sind, ist gut. Das ist auch eine Frage von Zuwendung. Darum meine ich auch nochmal die Frage, ob dann solche Momente, wenn sie sich allein fühlt. Ich würde mit der Wohnbereichsleitung auch nochmal sprechen. Da gibt es auch, wenn sie in der Pflegeeinrichtung ist, auch eine Wohnbereichsleitung,
ja,
mit der wirklich offen reden und sagen, was sie tun können, was die auch vorschlagen. Es kann auch sein, Sie müssen sich vorstellen, solche Menschen sind sehr schnell erschöpft. Und wenn sie erschöpft sind, dann wollen sie weg. Ja, und dann kommen die Tränen und dann erzählen sie. Das können sie aber nur klären, wenn sie das Gespräch mit den Mitarbeitern in der Einrichtung suchen. Und Mitarbeiter in der Einrichtung sind meiner Erfahrung nach ganz dankbar, wenn sie mit Angehörigen reden, weil dann ist man zu gemeinsam unterwegs. Denn letztlich ist es ja so, die Menschen, die in solchen Einrichtungen arbeiten, die wollen auch, dass es den Menschen da gut geht. Sonst würden die bei der Bank arbeiten oder bei der Bahn oder beim Flughafen oder sonst wo. Und die sind, wenn man offen ist als Angehörige, also nicht kritisieren, sondern offen hinkommt, in der Regel auch froh, wenn man Dinge abstimmen kann, weil das erleichtert ihnen auch die Arbeit vor Ort.
Also ein gemeinsames Vorgehen in solchen Fällen.
Man kann nur zusammen untergehen oder siegen. Das ist wie mit der Titanic, ne? Und dann ist es besser, man geht nicht gemeinsam unter. Also das.
Ja. Ja, vielen Dank, Frau Frotströer, für Ihren Anruf. Danke für Ihre rege Teilnahme, liebe Hörerinnen und Hörer hier in dieser Sendung Alzheimer-Demenz. Keine Angst vor der Angst, sich selbst zu verlieren. Vielen Dank, Frau Dr. Sotong, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben, aus Ihrem reichen Erfahrungsschatz uns zu berichten. Die Sendung gibt's zum Nachhören unter horep.org in der Mediathek oder Sie bestellen eine CD unter 08328921120. Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihnen allen Gabi Fröhlich.